Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Gibt es Antisemitismus in der Kunstbranche? Ist Kirroyal bis heute ein Spiegel der Münchner Gesellschaft?
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und was passiert, wenn sich zwei Bosse im Internet treffen? Themen dieser Stunde. Das Veranstaltungsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist eröffnet, aber es war das Programm Nie wieder gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine plurale Gesellschaft, das heute Abend drei Menschen eingeladen hatte. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, Mirjam Wenzel, die Journalistin Mirna Funk und den Künstler Leon Kahane. Kunst, Kritik und Vermarktung jüdischer Künstlerinnen in Deutschland war das Thema und Carsten Probst hat sich die Diskussion angehört. War es tatsächlich eine Diskussion?
Ja, Frau Wuttke, also bezogen auf das ja alles bestimmende Thema, wie umgehen mit der sogenannten BDS-Bewegung, also der Bewegung Boykott, Divestment und Sanctions, die ja den Boykott Israels fordert für ihren Umgang mit den Palästinensern. Und wie umgehen auch mit dieser Initiative GG53, also Grundgesetz Artikel 5.3 für Weltoffenheit, die sich ja seit vergangenen Dezember gebildet hat und der auch viele Kulturschaffende angehören. Also bezogen auf diese Streitigkeit, auf dieses bestimmende Thema, muss man sagen, es war überhaupt keine wirkliche Diskussion. Alle drei Diskutanten teilen irgendwie die Ansicht, dass BDS als antisemitisch einzustufen sei und wichtiger noch, dass die Initiative, also die mit ihrem Verständnis von Weltoffenheit hervorgetreten ist, eigentlich den Antisemitismus von BDS decken würde, vielleicht sogar heimlich teilen würde. Und dieser Umstand, also dass keiner der vielen jüdischen Kulturschaffenden und der Wissenschaftlerinnen, die dieser Initiative beigetreten sind, zu dieser Diskussionsrunde von vornherein eingeladen waren, führte also auch schon im Vorfeld in Kommentaren, in sozialen Netzwerken zu Kritik. Für mich war dann aber überraschend bei dieser Diskussionsrunde, keiner der drei Beteiligten wollte eigentlich über Antisemitismus diskutieren. Mirjam Wenzel zum Beispiel betonte dann, Ausstellungen über Antisemitismus, das sei eigentlich überhaupt keine Sache der jüdischen Museen, das sei Aufgabe der historischen Museen. Jüdische Museen seien eigentlich für die Gegenwart zuständig und als solche eben auch Plattformen für völlig unterschiedliche Ansichten.
Für uns war es von vornherein immer ganz wichtig, eine Pluralität an jüdischen Stimmen. Und das hat damit auch zu tun, dass wir in unserem Museum nicht definieren, was jüdisch ist. Und es geht uns auch nicht darum, dass unsere Besucherinnen und Besucher da einen Lernprozess durchlaufen darüber, was jüdische Kultur ist. Und am Ende können sie das stabilen, jüdische Kultur ist 1, 2, 3.
Ja, und das allein natürlich schon deshalb, um auch wieder antisemitischen Klischees entgegenzuwirken, dass jüdische Kapsel sich gegenüber der Gesellschaft ab. Und Leon Kahane, der ja selber in der Berliner Volksbühne ein Forum leitet, mit Fabian Bechtle zusammen zu der Frage, was ist Antisemitismus, wollte auch als Künstler überhaupt nicht über diese Fragestellung definiert werden, nach dem Motto, ich mache überhaupt keine Kunst als Antisemitismuskritik. Und Mirna Funk schließlich, die ja in der Vergangenheit auch für einen eher großzügigen Umgang mit dem Antisemitismusvorwurf bekannt war, die sagte, dass sie eigentlich seit langem schon überhaupt keine Lust mehr, sie sagte, keinen Bock mehr habe auf diese ganze Debatte, also überhaupt keine konfrontativen Statements zu hören. Stattdessen ging es eigentlich die meiste Zeit um so die allgemeinen persönlichen Erfahrungen der drei Beteiligten mit Antisemitismus im Kulturbetrieb.
Und das heißt im Speziellen?
Ja, also eindrucksvoll fand ich eigentlich tatsächlich die Schilderung von Mirna Funk, die also sinngemäß sagte, seit sie ihren ersten Roman veröffentlicht habe und als Journalistin für verschiedene Medien tätig sei, da lebe sie so in einer Art antisemitismusfreiem Raum. Also antisemitische Anspielungen, die sie früher immer schon zu hören bekommen habe, seien plötzlich aus ihrem Leben verschwunden. Und sie vermutet, das läge wohl an der Angst der Leute, die jetzt fürchten, dass sie daraus eine ihrer Geschichten machen könnte. Mirjam Wenzel dann wiederum sagte, ja, sie sei eigentlich von vornherein Museumsdirektorin geworden, um die oft stillschweigende Billigung von Klischees über Jüdinnen und Juden in der Gesellschaft nach und nach zu verändern, also aktiv zu werden. Am interessantesten vielleicht dann die Schilderung von Leon Kahane, der das Beispiel Josef Beuys brachte, dessen Gedenkjahr wir ja in diesem Jahr feiern, wenn er, also Kahane, über Beuys, ja allgemein bekannte nationalsozialistische Vergangenheit spreche, dann werde Beuys, so Kahane, von allen möglichen Leuten sofort verteidigt.
Ich bekomme ständig irgendwie mit, dass sich Kolleginnen und Kollegen extrem aufregen darüber, dass ich den Beuys so desavouiere. Josef Beuys ist der Repräsentant der kulturellen Stunde Null. Aber was ist, wenn sich nun herausstellt, dass er eigentlich derjenige ist, der es geschafft hat, sozusagen ein völkisches Kulturverständnis in einer Art und Weise zu formulieren, dass es teilhaben kann an einer modernen Kunstwelt?
Und müssen sich die Unterstützer der Initiative GG53 für Weltoffenheit auch Antisemitismus vorwerfen lassen?
Ja, das schwang eben bei diesen persönlichen Schilderungen irgendwie natürlich immer mit. Die sind auch nicht besser als diejenigen, die Beuys oder Heidegger oder irgendjemand anderen mit belasteter Vergangenheit beispringen, nach dem Motto, die Initiative tut zwar so, als sei es liberal, aber eigentlich ist das oft nur ein Deckmäntelchen für so verborgene Aversionen. Mirna Funk sagte ganz wörtlich, die Deutschen haben eine seltsame Obsession für tote Juden, also für die Opfer der Shoah, aber die sprechenden Juden, die sich einmischen, die seien für die Deutschen immer noch schwer zu ertragen.
Und gibt es einen Vorschlag der drei, wie mit Antisemitismus umzugehen ist? Was haben Sie aus diesem Abend jetzt mitgenommen?
Ja, alle drei sehen eigentlich erstmal so ihre jeweilige Tätigkeit als Arbeit am gesellschaftlichen Wandel. Miriam Wenzel setzt eben auf den Dialog, den die jüdischen Museen initiieren können. Mirna Funk auf ihre Tätigkeit als Journalistin. Leon Kahane eben auf die Kunst und sein Diskussionsforum. Also Leon Kahane, das war am Ende das, was ich eigentlich an dieser Diskussion als fruchtbar empfunden habe, hat offen ausgesprochen, dass ihn diese Debatte um diese Initiative Weltoffenheit auch irgendwie ratlos macht, dass er mit dieser Frontstellung zwischen deren Initiatoren und den BDS-GegnerInnen überhaupt nichts anfangen kann, dass ihm hier ein wichtiges Stück Dialog fehlt. Er sei zum Beispiel nie von dieser Initiative zu einer Diskussion eingeladen worden. Und das ist eigentlich der Punkt am Ende, ein eklatantes Fehlen von Dialogen über diese verschiedenen Fronten hinweg. Das muss sich dringend ändern und dafür gab dieser Abend doch ein starkes Gefühl.
Carsten Probst über die Diskussionsveranstaltung Kunst, Kultur und Antisemitismus unter der Schirmherrschaft des Zentralrats der Juden in Deutschland. In München wird ein roter Porsche vermisst. Auf dem Suchzettel steht, dass der Fahrer zu seinem Leidwesen vergessen hat, wo in der Isarvorstadt er ihn geparkt hat. Nach den Verhandlungen in Immobilienangelegenheiten ist zu lesen, habe ihn seine Gattin mit unserem Chauffeur nach Grünwald fahren müssen und die Hausangestellten hätten das gute Stück auch nicht wiederfinden können. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Am Telefon ist der bayerische Musikkabarettist Hans Well. Schönen guten Abend.
Ja, ebenfalls.
Gibt's in München tatsächlich so kapriziöse Menschen oder ist der Zettel Kunst und darf deshalb nicht weg?
Ich denke schon, dass es so Menschen gibt. Heute den ganzen Tag war ich unterwegs, habe gesucht nach diesem roten Porsche Cayenne. Hat meine Frau übrigens streng verboten, dass sie sucht. Es steht ja schließlich da, Achtung, sehr geehrter Mitbürger. Und das heißt also ganz klar, dass Frauen da nicht erwünscht sind. Also dass die beim Mitsuchen, das ist eine Männersache.
Würde der rote Wagen da in dieser Gegend stehen, dann wäre das ungefähr so, als stünde ein Eisberg in der Wüste. Der müsste sofort auffallen, oder?
Also diese Gegend ist natürlich so wie ganz München, also wo auch wenn früher das Ganze vielleicht einmal Glasscheibenviertel war, ist es das nicht mehr. Also das, da war ein Schlachthof, gibt es ja immer noch einen Teil davon, aber inzwischen ist ganz München ja irgendwie stark grünwaldisiert, kann man sagen. Für Berlin ist das jetzt eine Provokation, weil es ist einfach so, ganz klar, München ist absolute Immobilien-Champions League, der FC Bayern, der Immobilienbranche ist sozusagen bundesweit. Also wenn ich jetzt mal Beispiel nennen darf, dann würde ich Paulana sagen. Also Paulana ist ja eigentlich ein Paradebeispiel für diesen Leon Feuchtwanger Spruch über München bauen, brauen, sauen. Es ist so, dass inzwischen diese Brauerei ausgelagert wurde nach Lochhausen, Nomen est Omen. Und dort, wo die Brauerei stand, am Nockerberg, also eben in einem Arbeiterviertel, da wachsen inzwischen die Immobilien von Paulana hoch. Schörkuber Paulana ist das Gleiche. Wenn ich mal eine Marke nennen darf, 80 Quadratmeter, ungefähr so 1,2 Millionen.
Gerade kam ja die neueste Meldung, dass in München tatsächlich ein Quadratmeter über 19 Euro kosten kann und in Lüchow-Dannenberg um die 4,60 Euro. Also wir haben in Deutschland da eine weite Kluft. Aber lassen Sie uns noch mal auf die Isarvorstadt zurückkommen, Herr Well. Wie ist das denn in dieser Region? Gibt es denn da überhaupt Protest von Gentrifizierungsgegnern oder ist das Terrain schon verloren?
Ich glaube, das Terrain ist schon verloren, weil das ist natürlich auch eine sehr reizvolle Wohngegend. Das ist der sogenannte Flaucher. Isar Stau praktisch, also wo die Isar in einem Kanal durchläuft und wo Energie gewonnen wird. Und vor allem ist die Isar dort ganz in der Nähe, also das Isar ist renaturiert worden und jede Wohngegend in der Nähe der Isar ist es einfach wirklich sehr lebenswert. Und ich glaube, dass inzwischen natürlich dort die Leute, die früher da gewohnt haben, die sind schon längst irgendwie ausquartiert, die können sich das Viertel einfach nicht mehr leisten. Und es eben dieser Porsche Cayenne, der rote, dass der dort abgestellt wurde, ist ja auch irgendwie ein Zeichen. Also es ist Fake oder nicht, aber das ist ein Hinweis auf jeden Fall.
Wenn es aber sich tatsächlich doch noch um eine subversive Aktion handeln könnte, können Sie sich vorstellen, wer in der Region das ist?
Dann ist sie auf alle Fälle super gut gemacht, weil es so nah an der Realität ist. Also man kann Satire oder irgendwie eine Kunstaktion, ist ja immer umso besser, je näher sie sich an der Realität orientiert, dass es jederzeit so passiert sein könnte. Und von daher, ja, wer würde sich dann irgendwie dann sowas einfallen lassen? Wahrscheinlich irgendwelche Künstler, die halt auf ihre Art und Weise damit versuchen umzugehen, die halt natürlich auch in München einen schlechten Stand haben, weil es immer schwieriger wird, dass man Ateliers zum Beispiel mietet. Ein guter Freund von mir, der Rudi Hurzelmeier, Titanic und so weiter, wirklich einer der Besten, hat jetzt sein Atelier verloren. Und von daher denke ich, wenn es ein Fake ist, dann aus dieser Ecke wahrscheinlich.
Also je länger wir uns unterhalten, desto mehr geht mir durch den Kopf, es könnte vielleicht auch eine Porsche-Werbung sein.
In München? In der Hauptstadt von BMW.
Entschuldigung, wie blöd von mir.
Ja, ist übrigens so, dass in München wirklich eine unglaublich hohe Cayenne, Porsche Cayenne-Dichte oder BMW-SUV-Dichte herrscht. Und von daher könnte es auch sein, dass es so aus der Ecke von irgendwelchen wirklich sehr pfiffigen Fridays for Future-Leuten kommt. Einer meiner Söhne fährt einen Ente, einen 2CV und der ärgert sich immer, dass diese Riesenschlitten, dass die alles weg an Parkplätzen, was irgendwo noch irgendwie sein könnte, wegnehmen, weil die immer größer und immer länger, diese Killer-Grills und so weiter, das da gibt wirklich ein Ärgernis. Also mein Sohn hat höchste Sympathie für denjenigen, falls es wirklich so irgendwie eine Kunstaktion wäre.
Der Suchzettel hat es auf jeden Fall in viele überregionale Zeitungen geschafft, mit viel Suffisanz und Häme. Aus Ihrer Sicht, welcher Nerv ist da getroffen worden? In ganz Deutschland.
Ja, es ist dieses, glaube ich, dieses protzige Image Münchens, das ja nicht von ungefähr kommt, sondern es ist halt einfach, es hat sich das etwas angesiedelt. Seit 40 Jahren ungefähr geht das, dass eigentlich so ein Bevölkerungsaustausch stattfindet, dass bestimmte soziale Schichten, dass die halt einfach abgewrackt werden und dass die praktisch in die Peripherie kommen. Die Peripherie, der sogenannte Speckgürtel, wird auch immer schwieriger. München ist halt einfach wirklich ein Paradebeispiel für einen vollkommen überhitzten Immobilienmarkt und deswegen eben dieser Immobilienbesitzer, das passt schon alles irgendwie. Ich glaube, viele Leute, ja, die haben da wirklich eine Art von Galgenhumor inzwischen entwickelt, weil anders kann man dem Ganzen nicht mehr entgegnen. Das ist ja einfach so, also ich glaube, Humor ist immer noch so eine der letzten Waffen, die bleiben.
Sagt ausgerechnet Hans Well aus Zankenhausen in Fürstenfeldbruck. Ich danke Ihnen, Herr Well. Schönen Abend.
Gerne, ebenfalls.
Liebe Theater, ihr gebt euch so unendlich viel Mühe, wo ihr es doch selbst am schwersten habt. Es gibt digitale Uraufführungen, Premieren und Reihen, in denen Zuschauern daheim die Zeit erträglicher gemacht werden soll. Eine davon veranstaltet das Hessische Landestheater Marburg und Natascha Pflaumbaum schildert, was der Titel mit einem Ohr im Theater praktisch bedeutet.
Hallo, hier ist Jürgen Gradenitz und Sie sind jetzt mit einem Ohr im Theater. Sind Sie bereit?
Ja.
Die Spielerinnen sind Information. In Form auch. Ja,
Die Schauspielerin Jorin Grabenwitz liest einen Text von Anna Filou. Es geht um eine Sportreporterin, die sich richtig schlimm verfranst in einer Live-Schalte fürs Radio.
Es geht los. Der Moment, wenn das Licht ausgeht am Anfang und es leise wird im Saal.
Jorin Grabenwitz ist Schauspielerin am Landestheater Marburg. Seit kurzem liest sie und auch andere Ensemblemitglieder jeden Mittwochabend einen Text am Telefon. Man muss sie nur anrufen und dann ist sie für eine Stunde persönlich am Apparat.
Ich sitze da live.
Jorin Grabenwitz liest dann einen Text von 5 bis 7 Minuten Länge.
Also wir machen das immer eine Stunde und ich glaube, mehr als 9 schafft man nicht.
Alle Texte sind extra geschrieben für diese neue Aktion von jungen AutorInnen, die eng mit dem Marburger Theater zusammenarbeiten. Es gibt ein kleines Honorar für den besonderen Text. Mit einem Ohr im Theater. Wer anruft, bekommt tatsächlich einen ganz persönlichen Text gelesen.
Das Tolle daran ist, dass die so unterschiedlich sind. Manchmal hat man das schon so im Gefühl, wenn jemand dann Hallo sagt und sagt, er ist bereit oder sie ist bereit, dann denkt man, ach, zu der Stimme passt irgendwie der Text. Irgendwie braucht dieser Mensch jetzt diesen Text. Und dann kann man schnell noch die Papiere umschieben hier und den Text auswählen. Und das mag ich sehr, also dass wir keinen großes Überthema haben für die Texte, sondern die alle so verschieden sein dürfen.
Kuratiert hat die Texte die Theaterdramaturgin Christine Ihle.
Dabei sind Lea Tastberg, Miroslava Svolikova, Lawrence Young, für die Musik Anna Morawetz, Anna Filou, dazu noch Özlem Özgül Dündar und dann auch noch ein sehr neuer Text von Maya Arad-Yazur, eine israelische Autorin, deren Text dann wiederum auch übersetzt wurde von Matthias Naumann aus dem Hebräischen extra.
Ist das denn überhaupt Theater? Oder nur so ein Notbehelf? Oder vielleicht sogar auch so eine kleine Therapiestunde?
Das ist eine totale Theatersituation. Also ich bin auch jedes Mal bei jedem Anruf, was nur ein Zuhörer, nur ein, ja, ganz anders als vor so einem Saal, aber trotzdem bin ich genauso aufgeregt. Das ist, als hätte ich 8 Vorstellungen in einer Stunde.
Jorin Grabenwitz sitzt bei ihren Lesungen an einem Festnetztelefon. Bei meinem Anruf war ich als Ein-Frau-Publikum tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, wie bei einer interaktiven Performance. Dabei musste ich ja nur zuhören. Aber diese ganze Situation ist wirklich sehr konkret und sehr direkt.
Mir hat so dieser Live-Moment gefehlt. Also mir hat diese Vergänglichkeit, die Theater wunderbarerweise hat, gefehlt und die echte Resonanz, die man einfach mit so einem Video auf irgendeiner Plattform nicht bekommt. Also selbst wenn ein Kommentar darunter steht, aber dieses, wir teilen eine Zeit, das war mir ganz wichtig.
Wir teilen eine Zeit. Wir sind live. Nicht nur für das Publikum, sondern eben auch mit dem Publikum. Beim Literaturtelefon des Theaters Bonn, das seit dieser Woche täglich auch Lesezeiten von 2 Stunden anbietet, kann man als Anruferin den kleinen Moment der privaten Telefonvorstellung sogar noch ein bisschen ausdehnen.
Ja, hallo Frau Plaumbaum, Lena Geier vom Theater Bonn vom Literaturtelefon. Genau, ich rufe Sie an, Sie haben sich angemeldet, ich freue mich sehr. Und ich wollte erst mal fragen, wie geht's Ihnen denn?
Ach, eigentlich ganz gut, das Wetter ist schön, ich bin irgendwie ganz glücklich. Die Schauspielerin Lena Geier plaudert auch ein bisschen mit einem, bevor sie ihren Text liest.
Jetzt wieder so ein bisschen wärmer ist.
In Bonn sind es klassische Texte.
Der lange, lange Pfad über das Moor in den Wald hinein. Wer hat ihn ausgetreten? Der Mann.
Telefonlesung. Wer hätte gedacht, dass dieses alte Format noch einmal so in Mode kommt? In diesen Zeiten schafft es persönliche Nähe. Ein aufregendes Live-Erlebnis, es bietet einen Blick hinter die Kulissen des Theaters und man begegnet tatsächlich Stimmen und Menschen, die mitunter aus dem Blick geraten.
Mit einem Ohr im Theater bis Ostern, jeden Mittwoch neu von 19 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 06421 für Marburg und 990245 für das Landestheater. Weiter geht es mit Pokan Choing.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Facebook hat einen gesperrten Beitrag des WDR-Politikmagazins Monitor wieder online gestellt. In dem Film ging es um den rassistisch motivierten Anschlag mit 9 Toten in Hanau. Dabei wurde unter anderem die Frage thematisiert, ob die Behörden und insbesondere die Polizei versagt haben. Nach Veröffentlichung des Beitrages wurde er bei Facebook und Instagram gesperrt, wegen eines angeblichen Verstoßes gegen Richtlinien der sozialen Netzwerke. Nun ist der Film wieder aufrufbar. Er sei irrtümlich gesperrt worden. Man entschuldige sich für den Fehler, sagte ein Facebook-Sprecher der Deutschen Presseagentur. Die Gewerkschaft Verdi hat die Länder Berlin und Brandenburg wegen des geplanten neuen Staatsvertrages zu Struktur und Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg kritisiert. Sie sprach von intransparenten Änderungen im Entwurf. Angesichts der lückenhaften digitalen Versorgung, insbesondere in Brandenburg, aber auch in Berlin, würde der RBB seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag für seine Hörerinnen und Hörer nicht mehr erfüllen, sagte Verdi-Landeschef Wolf. Deshalb fordere man, dass ausnahmslos alle RBB-Hörfunkprogramme weiter linear erreichbar sind und nicht dem Sparwillen der Intendantin Rechnung getragen wird. Zuvor hatte RBB-Intendantin Schlesinger im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses die UKW-Abschaltung von Radioprogrammen des Senders in den nächsten Jahren ausgeschlossen. Die Tochter des israelischen Schriftstellers Amos Oz hat ihm 2 Jahre nach seinem Tod vorgeworfen, gewalttätig gewesen zu sein. In ihrem autobiografischen Buch schreibt Galia Oz, dass er sie seit der Kindheit geschlagen, beleidigt und gedemütigt habe. Über die Vorwürfe der Dokumentarfilmerin und erfolgreichen Kinderbuchautorin hat die israelische Zeitung Haaretz zuerst berichtet. Geschwister und die Mutter von Galia Oz weisen die Vorwürfe im Magazin Spiegel dagegen zurück. Der im Dezember 2018 verstorbene Amos Oz war mit vielen Preisen für seinen Einsatz für Frieden und gegen Gewalt weltweit geehrt worden. In Deutschland bekam er unter anderem 1992 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Beatlemania in Liverpool hat nun auch die Universität in der Heimatstadt der berühmten Band erreicht. Ab September werde der weltweit erste Masterstudiengang zu den Beatles angeboten, teilte die Hochschule mit. Das Fach, die Beatles, Musikindustrie und Erbe, richte sich an Interessierte aus der Musik- und Kreativwirtschaft, aber auch an Beschäftigte von Museen, Galerien sowie aus Tourismus- und Freizeitindustrie. Die 4-köpfige Band hatte in den 1960er Jahren die Popmusik geprägt und ihre nordwestenglische Heimatstadt Liverpool weltberühmt gemacht.
Das Kino zu Hause bietet weiter viel, auch viel Altbekanntes. Jörg Taschmann hat sich für die Filme der Woche aber 2 neue Produktionen angesehen. Die erste hat noch Chancen, zumindest in Großbritannien nächsten Monat in die Kinos zu kommen. 6 Minutes to Midnight.
There's been an alliance between England and Germany for many years.
What sort of Englishman would accept a post teaching Herr Hitler's League of German Girls?
Der Führer würde sagen, dass er nicht Manns bin.
Der Führer würde was sagen?
Mein Vater ist Deutsch.
I do not like surprises.
Aus 6 Minutes to Midnight. Jörg, es ist ein Monat vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und Judy Dench leitet im Süden von England eine Schule, die auch von deutschen Mädchen besucht wird. Was passiert da?
Also das ist ein Mädcheninternat, das Augusta Victoria College. Und da haben vor allen Dingen hohe Nazi-Funktionäre oder hohe Funktionäre in Deutschland ihre Töchter hingeschickt, damit die ordentlich Englisch lernen. Und damit geraten diese Mädchen sozusagen zum Spielball zwischen 2 Weltmächten und auch zwischen 2 Geheimdiensten, weil die Briten vermuten schon ganz stark, dass die Deutschen Polen überfallen werden und wollen die Mädchen vorher sozusagen noch verhaften, auch um ein bisschen ein Druckmittel auf Deutschland auszuüben. Können sie aber auch nicht zu früh verhaften, weil noch ist ja kein Krieg zwischen den beiden Staaten. Und die Deutschen haben in der von Carla Juri gespielten Lehrerin Ilse Werner wirklich eine stramme Nationalsozialistin dort eingeschleust, die eben versucht auch mit Kollaborateuren, die es natürlich in Großbritannien gab, die den Deutschen zugearbeitet haben, für die Deutschen wiederum zu spionieren. Und das ist sozusagen die Gemengenlage, die in diesem sehr altmodisch gemachten, aber für mich trotzdem doch sehr sehenswerten Film erst einmal so stattfindet.
Und die Geschichte funktioniert sowohl mit dem Drehbuch von Eddie Izzard als auch in der Rolle des neuen Lehrers?
Er ist vielleicht jetzt nicht so die klassische Besetzung für einen Geheimagenten, den würde man jetzt nicht unbedingt so vermuten, aber er spielt das schon sehr gut, weil er eben auch nicht so ein perfekter Agent ist, sage ich mal. Und das macht die ganze Geschichte sehr viel menschlicher. Und ich würde auch sagen, so als Spionage- und Thrillerfilm, obwohl er mit diesen Elementen spielt, das ist jetzt nicht so das reißerische Ding, wo wir uns an den Fingernägeln knabbern, weil es so spannend ist. Es ist mehr so eine atmosphärische Schilderung. Allein die Tatsache, dass es das wirklich gegeben hat, 1939, wirklich deutsche Mädels, so 17, 18, die da in England waren, von England aber fast nichts mitbekommen haben, außer dass sie perfekt Englisch lernen wollten, finde ich schon mal spannend. Auch was innerhalb dieser Mädchen, was es da so an Gruppierungen gibt, da gibt es natürlich die stramm an Hitler glauben, da gibt es aber auch so eine, die nennt sich dann auch noch Gretel, die irgendwie doch ein bisschen kritischer dem eingestellt ist. Aber das alles wird sehr subtil eigentlich dargestellt. So, das fand ich sehr viel spannender. Dann gibt es Jodie Dench, die spielt eben die alte Leiterin dieser Schule, wo man auch nicht so genau weiß, ist die nun Nazi oder ist die einfach nur ein bisschen naiv und liebt Deutschland. Also von daher fand ich das eine ganz spannende Geschichte.
Es gibt eine Ilse Werner, was ja auch ein sprechender Name ist. Es gibt eine Gretel. Gibt es auch eine britische Perspektive auf diesen Teil der Geschichte oder ist es eben eine Geschichte?
Naja, es ist schon eine britische Perspektive. Es ist ja auch eine rein britische Produktion, interessanterweise, obwohl da deutschsprachige Schauspieler wie Carla Juri oder auch Maria Dragus mitspielen, steckt da kein Funken deutsches Geld drin. Es ist eine rein britische Produktion, was ich auch schon wieder interessant finde. Also Co-Produktion war da wohl nicht möglich, hat wohl die deutsche Seite nicht großartig interessiert. Und man versucht schon irgendwie zu zeigen, dass eben auch die Briten ihre eigenen Interesse hatten. Also allein, dass man sich Mädchen aussucht, um sie eventuell verhaften zu lassen und sozusagen auch ein Druckmittel gegen Nazi-Deutschland zu haben, finde ich schon ganz interessant. Und auch, dass man zugibt, dass es doch sehr viele auch innerhalb der britischen Gesellschaft in der höher stehenden Kollaborateure gab, denen die Nazis sehr sympathisch waren. Das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, den man ja sonst so in klassischen Kriegsfilmen oder klassischen Spionagefilmen so nicht sieht.
Der zweite Film heute heißt Hammon Rye, ist ein Debüt und hat ein bekanntes Setting, die Abschlussfeiern einer amerikanischen Highschool.
Es ist ein hochinteressanter Film. Das ist wirklich eine totale Independent-Produktion, ist auch ein Regiedebüt. Erinnert mich so ein bisschen manchmal so an den Charme von Studentenfilmen, die dann irgendwie alles ein bisschen anders machen wollen, sich sehr auf gewisse Kleinigkeiten kaprizieren. Also hier sieht man zum Beispiel ganz schön so drei Mädchen, die sich wunderschön angezogen haben, so in weißen, fast Brautkleidern. Gehen sie da über die Straße, dann sagt die eine relativ ordinär, ich glaube, ich muss mal scheißen. Das würde man, glaube ich, so in einem normalen Film erstmal so nicht sehen. Dann sieht man wiederum drei Jungs, die irgendwie versuchen, so ganz cool und locker über die Straße zu gehen. Nur einer von denen läuft halt gerade auf Krücken. Also das hat schon irgendwie was. Das geht schon über diese normalen Coming-of-Age-Filme hinaus. Und dann gibt es ein ganz seltsames Ritual in dieser Kleinstadt. Man geht immer irgendwo was essen und dann wird getanzt. Und die Mädels können dann entscheiden mit Daumen rauf oder Daumen runter, ob sie mit diesen pickligen Jungs nun tanzen wollen oder nicht. Und dann verschwinden die dann hinter irgendeinem Hügel. Und dann macht der Film auch wieder was ganz Komisches. Der fängt irgendwie so an als skurrile Coming-of-Age-Geschichte und dann so ab fast Hälfte des Films verschwinden die dann alle, dann wird es fast zu real oder magisch und dann sieht man ein paar Nebenfiguren, die man vorher nur gesehen hat, die dann irgendwie diesen Film ein bisschen zu Ende erzählen, dann wird er aber nur leider schwächer. Insofern ist es ein bisschen ein zwiespältiges Vergnügen, der fängt irgendwie vielversprechend an und plätschert mir dann so ein bisschen zu seicht aus, also mir ist da ein bisschen zu wenig Story und ein bisschen zu viel Stilwillen da drin.
Ist es denn zufällig, dass der Film Ham on Rye heißt? Wurde dabei Salingers Catcher in the Rye ein bisschen abgekupfert?
Ich glaube nicht. Der heißt einfach nur so, also Ham on Rye, das ist ja nichts weiter als ein Schinken-Roggen-Sandwich. Und das hat einfach damit zu tun, dass dieser Tanz, dieses Tanzritual, das findet in so einem örtlichen Laden statt, wo man eben Sandwiches und andere Fastfood-Delikatessen zu sich nehmen darf. Und die Jugendlichen gehen da eben rein und einige bestellen sich dann eben dieses Schinken-Roggen-Sandwich, diesen Ham on Rye.
Zu sehen ist der Film bei Mubi. Kenne ich gar nicht.
Mubi ist ein ganz interessanter Streamingdienst. Die haben nämlich die Besonderheit, dass jeder Film genau 30 Tage nur auf dieser Plattform ist. Das heißt, jeden Tag gibt es einen neuen Film und dementsprechend verschwindet dann auch wieder einer. Also Hermon Rai kann man jetzt auch nur noch ein paar Tage sehen. Ich glaube, noch 14 Tage ist er auf der Plattform zu sehen. Was aber auch ganz spannend ist an Mubi, einerseits zeigen sie solche Werke, die man sonst wirklich nirgendwo auf irgendeinem Streamingdienst schauen kann. Es sind aber auch immer wieder Klassiker dabei. Zum Beispiel, gibt mal ein paar Beispiele. Zurzeit kann man sehen King of Comedy von Martin Scorsese von 1983mit Robert De Niro. Man kann aber auch zum Beispiel sehen Die Taschendiebin von Park Chan-wook, ein südkoreanischer Film von 2016. Dann gibt es auch ganz neue Produktionen. Hafsia Herzi, französische Schauspielerin mit ihrem Regiedebüt dabei. Der ist nur ein Jahr alt, der Film. Before Midnight von Richard Linklater ist dabei. Und nochmal, um auf die Klassiker zu kommen, kann man auch sehen Im Reich der Leidenschaft oder Im Reich der Sinne von Nagisa Oshima. Also das ist ein buntes Potpourri des Arthouse-Kinos, was früher so in Programmkinos gelaufen wäre und ist ein hochinteressanter Streamingdienst, den es seit ein paar Jahren schon gibt.
Jörg Taschmann über Ham on Rye und Six Minutes to Midnight. Der ist als Video on Demand für iTunes-Nutzer und bei Amazon zu sehen. Zwei Bosse. Der eine ist es noch, der andere war's. Barack Obama und Bruce Springsteen. Die beiden Kumpel haben offensichtlich auch ein bisschen Langeweile und suchen Aufmerksamkeit und deshalb plaudern sie öffentlich miteinander. Über Gott und die Welt ohne Gott. Claudia Sarre über die erste Folge der Renegades.
Born in the USA ist so etwas wie die Hymne von Bruce, the Boss, Springsteen. In diesem Fall ist Geboren in den USA die Überschrift für die Gespräche zwischen Ex-Präsident Obama und dem Rockstar. Zwischen Gitarren, Pferden und Hunden haben sich die beiden Männer in Springsteens Studio in New Jersey zusammengesetzt und einfach nur geredet über ihr Aufwachsen in den USA.
On the surface, Bruce and I don't have a lot in common.
Oberflächlich betrachtet haben Bruce und ich nicht viel gemeinsam. Er ist ein weißer Kerl aus einer Kleinstadt in Jersey. Ich bin ein schwarzer Kerl mit gemischten Wurzeln, geboren in Hawaii. Er ist Rock'n'Roller, ich bin Politiker und Anwalt. Und nicht ganz so cool.
He's a rock'n'roll icon. I'm a lawyer and politician. Not as cool.
Erzählt Barack Obama, wie immer witzig und souverän, in der ersten Podcast-Folge. Entstanden ist die Männerfreundschaft zwischen den beiden während des Präsidentschaftswahlkampfs von Obama im Jahr 2008. Über die Jahre stellten die beiden Superstars fest, dass sie viele Ansichten teilten über die Arbeit, Familie und Amerika.
But over the years, what we found is that we've got a shared sensibility about work, about family and about America.
Vor allem nachdem die Obamas das Weiße Haus verlassen hatten, begannen die Männer mehr Zeit miteinander zu verbringen, luden sich gegenseitig zum Essen ein, oft zu viert mit ihren Ehefrauen Michelle und Patty. Die Chemie scheint zu stimmen zwischen dem 59-jährigen Obama und dem 71-jährigen Springsteen. Beide fühlten sich ihr Leben lang als Außenseiter. Allerdings wundert sich Obama, wie kann ein netter Junge aus New Jersey ein Outsider sein?
A nice Jersey boy doesn't have to be an outsider. You know what I mean? He can be an insider.
I don't think it's something that you choose.
Man sucht sich das nicht aus. Es steckt in einem drin. Ich hatte eine wirklich merkwürdige Kindheit.
A very, very strange upbringing.
Bruce Springsteen erzählt von seinem schizophrenen Vater, seinen großzügigen Großeltern und seiner heruntergekommenen Heimatstadt Freehold mit ihren vernagelten Geschäftsfronten und greift hier und da zur Gitarre.
When you went down our little main street, you know, you saw boarded up businesses and the town was sort of dead on arrival, you know. Let me run you a little bit of it.
Der Podcast mutet tatsächlich an wie eine intime Plauderstunde zweier Persönlichkeiten, die viel erlebt haben. Wenn es um politische Themen geht, wie etwa Rassismus oder die Spaltung der Gesellschaft, beginnt der rhetorisch brillante Obama, das Gespräch etwas zu dominieren. Doch auch Springsteen hat eine klare politische Haltung.
In Amerika, you know, we have loved black people and brown.
In Amerika lieben wir die Schwarzen und die Latinos, wenn sie uns unterhalten. Aber wenn sie nebenan wohnen, sind wir eine Klassengesellschaft. Das ist Teil unserer Tragik.
It's part of our tragicness.
Seine Ehefrau Michelle Obama hat es ihm vorgemacht. Biografie, Film, Podcast, alles Bestseller. Nun versucht der ehemalige US-Präsident, es ihr gleichzutun. Mit der schlagkräftigen Unterstützung von Bruce Springsteen kann die neue Podcast-Reihe durchaus ihren Mann stehen.
Der Podcast Renegades ist in 8 Folgen bei Spotify zu hören. Gehört wird jetzt im Deutschlandfunk Kultur Arno Orzesik und zwar mit seiner Kulturpresseschau.
Völker hört die Signale, heißt es am Anfang des Refrains der Internationale, jenem sozialistischen Arbeiterlied, dessen erste Zeilen so düster wie beseelt anheben. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Völker hört die coolen Wörter, titelt nun die Wochenzeitung Die Zeit, und die Anspielung auf die Internationale kommt nicht von ungefähr, wie die Unterzeile verdeutlicht. Wer aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt wird, gilt heute schnell als Opfer von Klassismus. Was steckt dahinter? Martin Eimermacher erklärt, interessant ist zunächst einmal, dass wieder intensiv über soziale Herkunft geredet wird und das ausgerechnet mit dem Begriff der Klasse, der über Jahre vergessen, verdrängt, verpönt war. Genau wie seine Realität. Lange Zeit schafften es Geschichten vom unteren Ende der Gesellschaft allenfalls ins Privatfernsehen. Jetzt aber scheint Klasse wieder ein Investment-Case zu sein, selbst für edle Literaturschmieden. Viele Werke, allen voran Rückkehr nach Reims von Didier Eribon, haben das Interesse am Leben und Leiden der Arbeiterschaft befeuert. Zwischenfrage unsererseits, als Arbeiterkind lose involviert, und was soll der Begriff Klassismus? Antwort Eimermacher. Zahlreiche Abhandlungen präsentieren den Begriff als eine Art Betonverschalung, in die unterschiedliche Erfahrungen mit Armut gegossen werden können. Einmal ausgehärtet, ergeben sie einen Monolithen, so wie Sexismus eben Herrenwitz, Gender Pay Gap und Femizide subsumiert, soll Klassismus jegliche Schattenseite im Aktionsradius der Armut erfassen. Gelächter über das Kind, das mit Aldi-Tüte statt mit Ranzen zur Schule kommen muss, die Bezahlung für Berufe, die krumme Rücken und Altersarmut garantieren, abschätzige Kommentare im Germanistikseminar, kennt man den Kanon nicht, weil die Arbeitereltern statt ihren Goethe nur Mahnungen gelesen haben. So der Zeitautor Martin Eimermacher. Wir bleiben beim Thema und interessieren uns in der Wochenzeitung der Freitag für das Interview mit der Schriftstellerin Claudia Durastanti. Durastanti wurde in Brooklyn als Tochter gehörloser Eltern geboren, wuchs in der italienischen Provinz auf, studierte später in Rom und hat mit dem Roman »Die Fremde« aktuell großen Erfolg. Ob sie jetzt den Aufstieg ins bürgerliche Milieu erlebe, möchte der Freitag wissen. »Ja«, meint Durastanti, »aber ich fühle mich manchmal wie eine Betrügerin, weil ich nie weiß, wo ich hingehöre.« Diese Melancholie der Klasse hat Annie Ernaux in ihrem wunderbaren Buch »Der Platz« beschrieben. Sie war dem ärmeren Elternhaus entkommen, wurde Schriftstellerin und ist in diesem Zwischenort stecken geblieben, den manche Transclass nennen. In der intellektuellen Bourgeoisie Italiens wird stark betont, aus welcher Schicht man stammt. Meine Mutter war weder Bäuerin noch Proletarierin. Sie stand noch unterhalb der Arbeiterklasse. Wir waren die Lumpen. So Claudia Durastanti, die nicht den Eindruck macht, als wolle sie sich zum Opfer im Sinne des erwähnten Klassismus stilisieren. Was gewiss auch für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gilt. Man munkelt, seine frisch erworbene Villa in Berlin-Dahlem habe ein paar Millionchen gekostet. Genaueres darf man aber nicht sagen, das Hamburger Landgericht hat's verboten. Über eine weitere Immobilie unseres immobilienbedürftigen Gesundheitsministers berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Wichtigste steht gleich in der Unterzeile. Jens Spahn kaufte eine Wohnung in Berlin von einem ehemaligen Pharmamanager, dem er später einen Job verschaffte. Journalisten, die dazu recherchierten, hat der Minister offenbar ausforschen lassen. Klingt übel, sagen wir. Ach ja, falls Sie die Gedanken einer Frau anlässlich des Geschlechtsakts am Valentinstag nachlesen möchten, greifen Sie zur Zeit. Antonia Baum beschreibt besagtes Vorkommnis in der Rubrik »Mein Leben als Frau« und endet so. In diesem Moment stöhnte Toni unter mir. Es war vorbei. Er lächelte, ich lächelte zurück. Auch er wirkte erleichtert. Okay, das war's. Unser ursprünglich vorgesehenes Schlusswort passt jetzt allerdings nicht mehr so richtig. Darum haben wir es mit einer Überschrift der SZ eben mal gelöscht.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche eine gute Nacht.